Immer klein. Hier habe ich dann den Grundton. Jetzt nehme ich mal zwei sehr nahe beieinander liegen, ohne dass sie mehr tun. Die haben nur eine ganz kleine Verschiebung. Nicht? Das Timing ist nur ein klein bisschen und die Tone untersteht auch nur sehr gering.
Woran ein Planet dazu geschaltet wird, das ist willkürlich.
Das wird dann nach musikalischen Gesichtspunkten gemacht. Ich zeige jetzt nur, dass es geht. Ich schalte nachher auf dann alle an. Das ist ja jetzt nur ein Demo-Band. Wenn ich also jetzt Reibung herstellen will, dann verwende ich Planeten, die sehr nahe liegen, sowohl vom Bild her als auch von ihren Frequenzen her. Zum Beispiel Mondnoten ist jetzt fast am Grundton wieder zugeschaltet. Das ist eine schöne Spannung, nicht wie das, wie die Beine jetzt immer höher gehen. Schalte ich den Mond wieder ein, der ist jetzt gerade fast bei seinem Grundton angelangt mittlerweile.
Ist das alles so, wie es auf dem Computer erscheint?
Ja.
Erscheint das nur auf dem Bildschirm?
Ja, das ist der Bildschirm, ja, ja. Also das quasi, was ich... Ich könnte noch ein bisschen mehr machen, aber erstmal dieses Ein- und Ausschalten.
Wie lange dauert in der Regel ein Zyklus? Beim Konzert jetzt?
Also die Normaleinstellung ist 60 Minuten einmal rum. Hier, das, die Sekundenohren sind also auch so, nicht? Das sieht man jetzt gar nicht. Aber ich mache jetzt für das Projekt mache ich zwei verschiedene Vertonungen, a 30 Minuten. Jetzt haben wir also einstimmig alles.
So fühlt man dich ja manchmal auch.
Deine Horoskope sieht schon so aus wie gegessen.
Ich kann jetzt beispielsweise, um das zu entdichten, kann ich entweder die jetzt Planeten wegnehmen. Ich kann aber auch sagen, ich lasse jetzt den Mars-Rhythmus, der jetzt mein Leben in Viertel geht, lasse ich nur in halben oder in ganzen Noten. Man kann also sozusagen im gleichen Timing das runteroktavieren, sodass sich dann auch aufnimmt. Ja, ich glaube, das ist also. Jetzt sind wir also wieder hier. Saturn beim 14. Oberton. Angefangen.
Daneben, links daneben, genau. Links daneben.
Ah ja. Also es war jetzt hier alles nur mit Klavier, Sie haben ja vorhin im Konzert nicht gehört, dass man da jetzt ganz andere Sounds verwenden kann und vor allem auch im Konzert oder während der Vertonung die Klänge auch ändern kann. Also ich kann quasi diese Daten, die jetzt ja alle auf den Klavierklang gegangen sind, kann ich irgendwelche Klänge bleiben. Das ist halt so einfach eine reine Computersache. Ich muss ja nur einen anderen Klang anschalten. Das ist halt sozusagen die Grundstruktur. Ja, jetzt bin ich aber doch schon eigentlich fast ganz durch. Jetzt haben wir also geguckt, wie es funktioniert. Letztlich habe ich auch immer schon wieder gesagt, also es sind vielleicht hier unter Prämissen noch so ein paar Punkte, die mir dann gelegentlich zugetragen werden. Nicht? Das eine ist, also wenn ich sage, nach rein musikalischen Gesichtspunkten auf Seite 1, also was ist das eigentlich? diese Obertonstruktur, dass man sich wegbewegt, höhere Obertöne kommen, ist natürlich sehr willkürlich. Man könnte auch was ganz anderes machen. Also das ist überhaupt nicht kanonisch. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass es keine, wie man sagen, trivialen oder naiven Zuordnungen zwischen harmonischen Beziehungen, die es ja in der Obertonstruktur gibt, da kommen ja Oktaven vor oder Quinten und ähnliches, und Aspekten gibt. Und wenn ich also jetzt zum Beispiel mir ein Quadrat denke, da reingelegt, ich weiß, gegenüber ist der 32. Oberton, das ist also noch einigermaßen gut, nicht? Das ist eine Oktav. Und jetzt im Quadrat dazwischen, das ist auch noch ganz gut 90 Grad, das wäre also jetzt der 16. Oberton, nicht? Aber wenn ich jetzt 30 Grad diese Beziehung nehme, dann kriege ich also keinen sehr gut harmonischen Oberton mehr. Mit anderen Worten, da ist zum Beispiel eine Art Widerspruch zu Aspekten-Ideen. Also
das
einfache.
Ist eine Frage, die ich ohnehin habe. Da kann ich dir jetzt stellen.
Ja,
haben Sie Widersprüche entdeckt in der Literatur über diese musikalischen Entsprechungen?
Ausschließlich.
Ja, das ist fast mir nur. Auch aufgefallen. Ich war aber ja, nicht sicher, ob ich es
verstehe. Nur, es ist vollkommen.
Ja, ob ich es überhaupt verstehe.
Ja. Also, sobald jemand anfängt zu sagen, so muss es sein oder das ist die richtige Lösung, dann ist er immer auf einem Holzweg, weil. Es ist so, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, das in Musik zu überführen, dass also wirklich der, man knüpft an ein paar Stellen an und macht es daran mathematisch fest und dann geht es los mit ganz vielen variablen Möglichkeiten. Und das ist eben auch eine Sache, die jetzt natürlich eine ziemlich viele Plausibilitätsmomente enthält und aufgrund jetzt des soll ja auch das Video ein bisschen zeigen, es waren jetzt so verschiedene Elemente von Kepler und was dann zum Lauf der Geschichte alles so rumprobiert worden ist, sind dann teilweise aufgenommen, aber sowas jetzt wie die Aspektenlehre ist zum Beispiel nicht berücksichtigt. Nimmt man, Kustos selber hat eine ganz andere Idee mal aufgegriffen, Skalen zu erstellen aufgrund der Aspektenlehre, was also auch Johannes Kepler schon gemacht hat, also eine Fünfteilung des Kreises und daraus dann eine Skala, also eine Tonskala abzuleiten. Und solche Sachen kann man auch machen. Das führt dann aber eben zu einer ganz anderen Lösung.
Da hätte ich auch eine Frage.
Ja, ja.
Sie sagten eben, man macht das mathematisch fest und dann hat man eben eine Vielzahl von Varianten.
Ja.
Frau Halewitsch hatte, was auch mein Einwand jetzt mit dem Betrachten der Sachen gewesen wäre, in Stockhausen zum Beispiel, von F bis E und diese Frau Pieper-Albach von C bis H, dann das erscheint dann so jetzt als musischen Praktiker eher willkürlich, warum wird jetzt eine Zuordnung an den Ton festgemacht? Es ist zwar beides mal die Zwölfzahl, aber es ist nicht jetzt unbedingt stringent, warum man das so verbinden muss. Und ich als Musiker mache zum Beispiel Vertonungen für Gedichte, wenn ich mal Lust habe. Improvisatorisch oder auch für Bilder, aber ich käme nicht auf die Idee, das mathematisch festzumachen.
Ja. Ich meine, dieses mathematische Festmachen ist ja schon in der Musikgeschichte, mindestens im Abendland, aber eigentlich überall, wo es Kunstmusik gibt, also auch in Indien und China und so, ist schon immer wieder so ein Moment, was Menschen inspiriert hat, auch zu neuen Konstruktionen, neuen Ideen. Oder eben auch zur Legitimation dessen, was man tut. Also auch schon bei Pythagoras hat man die beiden Aspekte. Diese Sphärenharmonie wird verwendet, um neue Gesänge, also wie in der Therapielegende, zu kreieren. In der anderen Legende mit dem Schmiedehammer und so, da wird es genommen, um bestehende Praxis zu legitimieren. Also da ist es ja so, da geht Pythagoras an der Schmiede vorbei und hört eine liebliche Harmonie erklingen, geht rein und macht eine Art Untersuchung, verschiedene Hammertypen, verschiedene starke Schmiede verwenden und kriegt dann raus, dass es nur am Gewicht der Hämmer liegt, dann geht er nach Hause und nimmt die Seite und teilt die dann in zwei und drei Teile und kriegt raus, dass das, was er weiß, was schön klingt, in der Volksmusik, würden wir heute sagen, dass das begründet ist in der zwei und drei und vier Teilung der Seite. Also er legitimiert die Schönheit, die durch die Praxis bereits besteht, erfolgreiche Lieder und so weiter, legitimiert er durch die Seite. Das ist die umgekehrte Argumentation, wie wenn ich sage, ich vermesse die Sterne, zum Beispiel jetzt hier die Umdrehungszahlen der Kepler, ich vermesse die Längen und ähnliches und gewinne daraus ein Tonsystem und mache damit Musik. Hm. Das sind die beiden Herangehensweisen. Und dann gibt es natürlich immer noch die übliche, dass das alles gar nichts schert und man spielt ein Kinderlied oder das soll eine bestimmte Emotion erzeugen. Hm. Man darf sich dann nur nicht täuschen, man verwendet ja zum Beispiel ein Klavier oder eine bestimmte Flöte. Und die ist halt gestimmt.
Also ich bin zum Beispiel Flötist, jetzt würde mich interessieren, ich habe bei Ihnen so etwas Aversion gegen diese Therapielegende rausgehört, täusche ich mich da? Oder woran stoßen Sie sich da? Weil ich an sich die Denkweise als solche richtig finde.
Ja, also nur die Vorstellung von Sphärenharmonie
die geht mir auch zu weit.
Ist jetzt eben nicht mehr gegeben. Ne? Aber im Grunde ist es natürlich. Also wenn man das mit modernen, wenn ich es jetzt übersetzen würde, ist das ein sehr gängiger Ansatz. Nicht? Also Pythagoras soll das gehört haben, da heißt es, als indem er seinen Geist schulte, wie ein Sportler seinen Körper, das ist im Grunde mehr meditiert, würden wir heute sagen. Ne? Und hat dann, wie das beim Meditieren vorkommt, also auch Tonvorstellungen oder hört sogar konkret Töne. Oder Wagner oder einmöglichen, auch Stockhausen schreibt ja ständig, dass er auch hier wieder beim Tierkreis, dass er das träumt. Also auch sehr komplexe Tonverbindungen. Man wacht auf und hat eine bestimmte Sache geträumt und arbeitet wochenlang, um das aufs Papier zu bringen, damit es dieser Idee oder dieser Vorstellung mehr nachstimmt. Das sind schon genau moderne Ausdrucksweisen, glaube ich, dieser Pythagoras-Idee. Ja, das finde ich also ein ganz wichtigen Ansatz. Ja, wir haben halt jetzt so, es waren halt zwei Fragen. Der erste Punkt war diese mathematische Verortung des Astrologen oder des astronomisch Gegebenen hier im musikalischen Material ist ganz vieldeutig. Also das muss man sich ganz klar sagen. Es gibt allein diese Zuordnung der 12 Tierkreiszeichen zu Tonhöhen, nur wenn ich das nehme, gibt es schon in vielen Varianten. Zum Beispiel eine Variante, die es auch als DDV-Taschenbuch gibt, ist die, dass man den Quintenzirkel entlangläuft. Also erstes Zeichen C, daneben ist nicht Cis, wie bei der Frau hier, sondern G und dann kommt D und A. Also zwei Sachen, die von hoher Plausibilität sind. Dritte Variante nach Cousteau wäre, man nimmt den regierenden Planeten dazu oder Verwandte und nimmt deren Töne zu. Also da ist eine große Variabilität und das gilt also überall. Es gibt in der Chakrenlehre, habe ich 12 verschiedene Zuordnungen von Chakren zu Tonhöhen bisher rausgekriegt in der Literatur, die sich alle, jedes sagt, meine ist richtig. Ja. Offensichtlich gibt es eine Uridee, das muss so, da muss es eine Zuordnung geben. Und vielleicht sind die alle richtig.
Ja, da würde ich gerne was dazu sagen, weil das Bild ja zeigt, das hat überhaupt keine Stringenz, diesmal drastisch zu sagen. Und ich finde, was man als Musiker machen kann, das Horoskop ist ja Bildnis zur Seele eines Menschen. Man kann sich da einfühlen, die seelische Qualität dessen erfassen. Dann kann ich es als Musiker ausdrücken. Ich kann, wenn ich sehr tief überzeugt bin, ein Horoskop zu verstehen, kann ich der Überzeugung sein, dass das stringent ist. Aber es wird sicher immer verschiedene Spielarten geben, so wie es verschiedene Interpretationsweisen gibt.
Das ist
und ich meine, es muss gar nicht sein, dass man das so mechanisch eindeutig macht. Man sollte eher dazu stehen, dass es diese Spielweisen gibt.
Ja. Jetzt, du hast das mal.
Also unter astrologischen Beratern heißt es ja, man soll sein Horoskop auch leben und sich nicht nur deuten lassen. Nicht? Und als Musiker, der ich auch so laienhaft bin, würde mich eigentlich interessieren, wie spiele ich das denn selber auf der Geige oder auf dem Klavier? Ja? Wenn ich mir jetzt den komplizierten Zugang überlege, den Sie jetzt mit Hilfe des Computers machen, sage ich mir, okay, wahnsinnig spannend, eine ganz tolle Sphärenkakophonie, aber wie kriege ich das jetzt so ganz normal, laienhaft auf einem normalen Instrument hin.
Mit Beethoven-Sinfonie kriegt man auch nicht hin, da in
Das meine ich nicht. Die Beethoven-Sinfonie kriegen Sie dann mit einem Orchester hin, das heißt, wenn Sie nur genügend Leute haben. Eine Symphonie ist von vornherein als überindividuelles Konzept angelegt. Ja? Wenn ich jetzt einfach, vielleicht ist das eine sehr starke Funktionalisierung, die ich da vornehme und die verwehren Sie mir dann bitte schön auch recht deutlich. Aber wenn ich mir denke, ich vertone ein individuelles Horoskop, zufälligerweise auch noch von einem Musiker, also von dir zum Beispiel, würde mich interessieren, dann spielt der Frieder das selber auf seiner Querflöte. Ja? Das würde für mich heißen, das Horoskop leben, jetzt diesmal nicht auf der psychischen Ebene, sondern eben auf der musikalischen. Ja,
ja dann
muss wie machen wir das? Ne? Das ist klar. Ja. Nicht? Das würde mich interessieren. Und ich habe Kusto vor Jahren, das muss jetzt fast 10 Jahre her sein, auf dem Jubiläumskongress war er doch da, ne? in Lensheim, 87. Ne? Das hat mir irgendwie sehr eingeleuchtet. Ich fand den Mann auch wahnsinnig interessant, so wie er auftrat in seinem schwarzen Lederzeug. Ich weiß nicht, ob er das heute noch macht. Ich dachte, der lebt das. Ja? Wenn ich jetzt Ihre Sachen mitkriege, denke ich mir, verflixt nochmal. Es ist wahnsinnig spannend. Aber wie kriegt man das ans Leben, außerhalb des Computers und außerhalb einer solchen Performance? Nicht? Das mit den Obertönen gefällt mir ungemein. Aber ich würde gerne mein Horoskop mal so selber nachspielen auf der Geige. Wie kriege ich das gebacken?
Verstehe ich nicht, die Idee. So, wenn Sie sagen, ich möchte nur gerne Beethoven-Symphonie auf der Geige nachspielen.
Nee.
Ich kapiere das nicht. Die Komposition benötigt das Instrument Computer und ich lerne Sie gerne ein, diesen Computer zu spielen. Das dauert dann 1-2 Jahre und dann können Sie das spielen. Mhm. Dann machen Sie genauso wie ich ein Konzert am Abend. Sitzen da, programmieren das, suchen sich die Sounds an und klicken das Ding an, das ist das Spielen. So wird dieses Instrument gespielt.
Kann ich akzeptieren.
Und dann gibt es Leute, die können das nicht spielen, die hören sich einen Tonträger davon an. Und deren Leben besteht darin, was uns ganz gewohnt ist, deshalb komme ich mit dem Beethoven, dass wir die Musik anhören und das Leben.
Da hätte ich vielleicht noch ein paar Rückfragen. So wie Sie es jetzt erklären, kann ich es akzeptieren.
Ja, passive Musiktherapie gibt es hier. Das würde in diesem Rahmen passen.
Ja, jetzt hier ging es, glaube ich, so mehr erst und dann hören Sie da.
Also ich bin noch ein bisschen konkreter an der Umsetzung, weil Sie ja jetzt diese geozentrischen Töne verwenden. Wenn ich mir vorstelle, ich will mein individuelles Horoskop hören, und habe Planetentöne, die eine halbe, also von der Frequenz, ich weiß nicht, wie das heißt, also ein halbes Hertz oder so, auseinanderliegen, das kann ich nicht hören. Aber wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel Uranus, Neptun und Pluto astrologisch gesehen durchaus sehr verschieden gedeutet und gewichtet werden, und ich kann das musikalisch aber nicht hören, das heißt, der Pluto hört sich an wie der Uranus, habe ich zumindest da schon im Vorfeld sozusagen theoretisch meine Bedenken, ob ich eine individuelle Horoskopvertonung auch als individuelles Thema erleben kann, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, Sie verschenken damit einen wesentlichen Faktor an Individualität im Horoskop, weil einfach wenn Sie verschiedene Planeten gleich anhören, dann habe ich keine Differenzierung und damit geht was verloren. Also das ist einfach so was, was mir jetzt so kam beim Zuhören. Ob es nicht sinnvoller wäre, diese heliozentrischen zu nehmen. Ja. Also ich weiß da allerdings auch,
dass die auch sehr ähnlich.
Und,
aber also das hat man hier am Video, am ersten hätte man das hören können, da waren es ja dann gegen Ende sehr unterschiedliche Sounds. Und der Pluto hat also jetzt, den verwende ich grundsätzlich mit ganz anderen Klang als Uranus.
Da kommt es auf die Instrumentierung.
Und genau, die haben also sehr unterschiedliche Sounds, und dass sich diesen Mangel sozusagen, dass die von der Frequenz her sich nicht sehr unterscheiden und ja dann in der Lage auch sehr dicht sind, bewirkt zwar, dass man sehr schöne Interferenz machen kann, aber man kann sie dann durch den Klang halt auseinanderlegen. Aber klar, da würde ich auch sagen, im Grunde, wenn ich jetzt zum Beispiel die Entfernung zur Erde oder zur Sonne nehmen würde, wo die Unterschiede größer sind, nicht als wichtiges Kriterium oder in Zeiten, wo sie von Menschen entdeckt worden sind oder sowas, dann hätte ich einen anderen Ansatz und wäre das besser. Das ist mit Sicherheit. Also ich bin überzeugt, dass 1000 Sachen gehen ja verloren. Aspekte habe ich auch schon genannt, geht auch sozusagen verloren. Jetzt
irgendwie war hier noch und dann, ja, und dann wollten sie vorkommen.
Ja, ich wollte, ich kenne mich jetzt da musikalisch sehr wenig aus, aber ich überlege mir, ob diese, ob es nicht zwei verschiedene Paar Sachen sind, dass wir bewusst sozusagen die Töne nicht differenzieren können, dass aber trotzdem, dass zum Beispiel unterschiedliche körperliche, physiologische Reaktionen dadurch ausgelöst werden. Ich weiß nicht, ob es da, weiß ich nicht, ob das so ist. Die Unterschiede sind ja da, ne? Und ob es nicht doch Differenzierung auslöst. Ne? Das ist das eine. Und das andere, weil Sie jetzt auch gerade sagen, es geht eine Menge verloren. Ich denke ja auch, dass es ein grundsätzliches Problem ist der astrologischen Forschung, dass wir, wenn wir das Horoskop damit irgendwie wissenschaftlich arbeiten wollen, beim heutigen Stand immer irgendwelche Reduktionen machen müssen. Weil die Komplexität, wie sie jetzt beim Horoskop also vorliegt, kann man heute noch nicht abbilden. Und ich denke halt, das ist ein grundsätzliches Einwand.
Ja, also mein Argument ging in die ähnliche Richtung. Ich möchte auch nochmal dir widersprechen, wenn du sagst, es war zu mechanisch oder so. Du würdest es mehr intuitiv machen, wenn du so ein Horoskop vertäuschst. Ich denke, wenn man irgendeine Fuge nimmt, dann gibt es auch ganz strenge Strukturen und trotzdem ist ja gerade, wie wir sehen, hier in der Vertonung noch so viel Freiheit drin für ihn. Also wann schalten sie einen Planeten zu oder so irgendwas? Das Instrumentation, Sounds und so weiter, dass ja die ganze Intuition noch mit reinfließen kann, auch wenn man jetzt meinetwegen hier sich so ein strenges Muster setzt, dieser Planet hat diese Grenzen und so weiter. Dann zu Ihnen, wenn man jetzt weiß, zum Beispiel Rosenöl passt jetzt meinetwegen zu diesem Tierkreiszeichen, dann wollen Sie das auch nicht selber herstellen, sondern dann wenden Sie es halt an. Also das ist, man muss nicht unbedingt jetzt...
Habe ich noch nicht
ausprobiert. Ja, aber es geht jetzt einfach nur darum, dass man halt nicht, ja, das was Sie gesagt haben, mit passiv hören oder so, man wendet es halt an und man kann halt irgendwas davon profitieren oder auch nicht. Also es ist halt eine Perspektive, die man vielleicht auf das Horoskop wirft und eine ganz begrenzte, aber die kann trotzdem was bringen. Dann noch ein Beispiel für die, also wo man zum Beispiel die Aspekte reinbringen könnte, ohne großen Aufwand, ist einfach, dass man beispielsweise das Einschalten der Planeten mit Aspekten verknüpft. Also immer wenn eine Aspektstelle kommt, dann kann man den Planeten zuschalten und wenn es ein starker Aspekt ist, wird er lauter und mit dem Orbis verknüpft. Das ist jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, sozusagen die kompositorische Freiheit zu beschränken und hier ein zusätzliches Kriterium einzubringen.
Also ich sage immer eine Idee, wenn jemand, der astrologisch bewanderter ist und sich da besser auskennt als ich, wenn er das Programm kriegt und damit arbeitet und Musik macht, dass er also solche Elemente reinbringt. Während ich jetzt hier, also wenn ich an dieses Konzert in Bremen denke, nicht, dann hat man also dieses Bild und dann sitzen wir da, an welcher Stelle fangen wir an und dann das Intro, also dann, da ist dann der Erdenton und dann, wie fängt man so ein Konzert an und wie schwimmt man sich da ein und wie geht man dann den Gesang über, ja, dann ist geeignet, da den Wechsel zum Mond zu haben und auf den Mondton, sagt dann mein Kollege, da kann ich aber nicht gut Obertongesang machen, sondern bis auf den Sonnenton, da spiele ich dann lieber die Cherry Doo. Und nice, die Cherry Doo kann ich nur, habe ich nur von B und C, aber Cis geht dann nicht mehr und Ass auch nicht. Und dann geht man das so alles durch. Hier ist eine sehr starke Häufung, da macht man dann nur Elektronik. Das ist auch im Mittelpunkt des Konzerts. Und dann, aber der Sonnenton, der soll dann wieder stark rausfallen. Und so geht man das ganze Ding durch. Und konstruiert sich im Grunde eine rein musikalische Sache. Und also so war bisher mein Vorgehen, jetzt die letzten fast 5 Jahre. Und das ist für einen Musiker erstmal sehr reizvoll, weil man da manchmal vor unglaublichen Aufgaben steht. Ne? Man nimmt also einen naiven Konzerttermin an und guckt natürlich nicht vorher hin, sondern ist froh, dass man den Termin hat und gar noch irgendwo. Und das war also hier jetzt in Bremen, ne? Das muss man sich also vorstellen, praktisch eine halbe Stunde, das war also dann noch, der vorigen Konzert noch schlimmer, eine halbe Stunde wechselt nur ein einziges Mal der Grundton und dann innerhalb von 5 Minuten wechselt er 6 Mal und dann noch 2 Mal. Ne? Dann hat man also eine ganz schwierige Aufgabe, wie unterhalte ich denn jetzt das Publikum mal eine halbe Stunde lang auf einem
Grundton. Ne? Was machen wir da? Und ich muss dem ja auch gerecht werden. Also ich könnte natürlich jetzt da den großen Zinnober machen in der halben Stunde mit dem Computer, aber das ist ja nicht die Aussage. Die Aussage ist jetzt schon, das musikalisch hinzukriegen, dass eine halbe Stunde nur einmal ein Wechsel passiert. Das heißt, ich muss jetzt also, als Musiker letztlich die Aufgabe, wie gehe ich mit dem Publikum 10 Minuten lang auf den Punkt hin, wo es wechselt. Und das trägt jetzt nochmal 20 Minuten.
Ja, dann passt es ja auch. Ich meine, wie oft ist das bei einem Büro so, oder dass ein Tag lang wirklich gar nichts passiert, dann fühlt sich gleich 6 Stunden lang, ne, wenn man schlecht aufgestanden ist oder was, und dann auf einmal klingt das Telefon, dann geht alles auf einmal los. Ich finde, das ist sehr, sehr lebendig, eigentlich sehr typisch.
Ja, ja.
Also ich finde, das ist meine tägliche Erfahrung.
Ich gehe ins Büro, nicht ins Konzert. Ne?
Ja. Jetzt haben wir Frau
Allerliebste. Ja, das sind jetzt zwei Dinge. Als neugieriger Mensch möchte ich mein Horoskop vertont gerne hören. Wenn das nicht möglich ist, dann möchte ich es bestellen. Ich habe dann die Erwartung an mich und an dieses Musikstück, dass da ein Erkennen stattfindet. Ja, dann ist es interessant. Wenn nicht, dann ja, hat es halt nicht geklappt. So stelle ich mir das vor. Und das andere ist, ich habe mal versucht, ganz einfach über Rhythmen. Ich habe mal so eine Ausbildung in Rhythmuslehre gemacht. Da wurde auf verschiedenen Ebenen wurden Rhythmen produziert, also mit der Stimme, mit den Händen, mit den Füßen.
Kaketina.
Und, ja, und es wurden auch entsprechende Abbildungen dazu gegeben. Und dachte ich mir, ja, das müsste doch wunderbar mit den Aspekten gehen, ja? Also Quadrat oder Trigon. Und das leuchtete mir auch sehr ein. Ja, Trigon ist natürlich ein Walzer, ja, und Quadrat ist mehr ein Marsch. Und dann war ich aber sehr bestürzt, als ich versuchte, bei Kepler das nachzuvollziehen, weil da war das Trigon, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Marsch. Und dann, das kann doch nicht stimmen. Und meine Frage ist, ob Sie darauf vielleicht auch gestoßen sind, auf solche Widersprüche, die nicht mehr einleuchten.
Also diesen jetzt nicht.
Ja.
Aber ist ganz, ganz plausibel, weil es ständig vorkommt, dass man solche Dinge aufstoßen, die man dann nicht nachvollziehen kann. Und man kann es dann bei 60 Grad oder Trigon kann man es noch nachvollziehen, aber bei, weiß ich, 90 dann nicht mehr oder solche Sachen gibt es also sehr häufig. Ne? Dass so Analogien stimmen und dann, wenn man die logisch fortsetzt, stimmen sie plötzlich nicht mehr.
Ja, vielleicht geht es mit der Logik nicht.
Aber trotzdem, also das mit dem Rhythmus finde ich trotzdem noch sehr interessant auch. Ja, jetzt war es nicht mehr. Ist egal.
Ich hätte noch zwei Beiträge dazu, und zwar erstens der Vorschlag mit den Aspekten gerade, das habe ich mal mit Peter Neubecker, wir haben mal ein ganz ähnliches Projekt gemacht, umgesetzt. Da hätte ich sogar ein Hörbeispiel zu Hause, was wir umgesetzt haben, wenn es jemand interessiert, wo also sozusagen die Aspektstellen im Horoskop erklingen, systematisch. Genau dieser Gedanke mit dem langsamen Kommen des Tons praktisch, mit der Zunahme des Orbis und wieder des Abnehmens, auch nach Differenzierung von den stärkeren und den weniger starken Aspekten. Das ist auch interessant. Die zweite Möglichkeit, die wir umgesetzt haben, ist die Stellung der Planeten, so wie sie aufgehen, über dem Horizont zu vertonen als Rhythmus. Das ist auch ganz spannend. Und das über das ganze Jahr durchlaufen lassen. Nur mal so als Beispiele. Ja. Das war das eine. Und zum anderen wollte ich vorher zu der Frage, die Markus aufgeworfen hat, einfach das mal als Beispiel so in die Runde werfen. Wie machen wir präzise Zuordnung oder Deutung? Da ist nämlich vorher ein interessantes Thema aufgetaucht. Die drei äußeren Planeten sind nach dem Zuordnungskonzept, wie Sie es jetzt verwenden, sehr ähnlich. Man hat das Problem, dass man sie vielleicht nicht unterscheiden kann. Und wir haben jetzt sozusagen als Lösung angeboten, die mit verschiedenen Sounds zu belegen. Das ist ein typisches Beispiel für einen Kontextbruch bei der Zuordnung. Weil eigentlich benutzt man ja die Planetenfrequenzen mit dem Hintergedanken, man hat sie ja mühsam ausgerechnet und oktaviert aufgrund kosmischer Verhältnisse, weil man denkt, in diesen Frequenzen steckt das Etwas drin, was ich vermitteln möchte. Ja? Das ist ja der Grundgedanke, deswegen macht man das ja. Deswegen benutzen wir ja genau diese Frequenz. Man könnte die Töne ja auch anhören und sagen, also ich finde, der klingt mehr saturnisch und der klingt mehr neptunisch und dann nehme ich einfach die. Man hat sozusagen aber das physikalisch begründet und hat die Zuordnung auf diesem Konzept aufgebaut. Und dann muss man auch bei diesem Konzept bleiben. Man darf nicht mittendrin sozusagen die Art der Zuordnung brechen und sagen, okay, weil die jetzt ähnlich klingen, nehme ich einfach einen anderen Sound. Ich will das jetzt nicht kritisieren, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass genau dieser Sachverhalt eins von den ganz zentralen Problemen in der Astrologie sind, die Kritiker, die aufmerksam sind, sofort an den Pranger stellen würden und sagen, hier, Zuordnung okay, aber wenn, dann konsequent. Wollte ich nur mal so als Beispiel einbringen, was mir aufgefallen ist.
Ja, also erstmal vom persönlichen Zugang her, ich habe auch viel Zugang zu Musik, habe auch selbst schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit astrologischer Musik in jeglicher Form. Habe ich gemerkt, bestimmte Bereiche anfangen tatsächlich zu schwingen, also auch das mit den Chakren, was vorhin kurz angeklungen ist. Ich weiß nicht, wo das gesagt wird gerade. Auf jeden Fall, also das habe ich auch persönlich erlebt und ich habe es auch als heiser erlebt, oft auch was in Gang gebracht bei mir, gefühlsmäßig. Die eine Seite. Die andere ist die, wo ich gerade der ganzen Diskussion zugehört habe, also ist bei mir ein bisschen der Experimentalpsychologe aufgewacht. Und ich habe gedacht, um da auch ein Experiment draus zu machen, könnte man eigentlich sehr, sehr einfach vorgehen. Beispielsweise, das ist jetzt ein Design, was ich gerade entwickelt habe, so, man könnte jetzt die Töne der Planeten sich nehmen, also diese Grundfrequenzen, die vorhin auch ganz am Anfang dargeboten wurden, und könnte sich jetzt Versuchspersonen nehmen, könnte die beispielsweise 5 Minuten mit einem Ton in der Frequenz beschallen und hinterher befragen, also was sie erlebt haben, beziehungsweise denen vielleicht auch einen standardisierten Fragebogen vorlegen, ne, und das nachher vergleichen, sogar mit Kontrollgruppe.
Hat Gustav gemacht.
Also es ist eine Idee, die mir da kommt dazu. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, also für jeden einzelnen Planeten, für jedes einzelne Element, also jetzt empirisch nach Daten sucht. Das ist eine Idee.
Also tendenziell hat Gustav solche Sachen gemacht, es ging sogar noch ein bisschen mehr ins Eingemachte, dass also seine berühmteste Untersuchung war in einem Bordellviertel in Amsterdam, wo er also die Barkeeper dazu gebracht hat, einen Abend lang nur einen bestimmten Frequenz zu spielen, also die ganzen, den Plattenspieler sozusagen auf eine bestimmte Frequenz zu heben und am anderen Abend auf eine andere und dann zu gucken, wie die Freier reagieren. Und er kam also angeblich zu ganz signifikanten Unterschieden. Also ich sage das so, weil Gustav hat ja immer die Eigenart, nicht nur einfache Experimente zu machen, sondern die haben immer noch so einen kleinen Pfiff. Nicht? Jetzt macht es in der Drogenszene seine Experimente, damals hat er das in dem Milieu gemacht, im Rotlichtmilieu. Also es gibt aber dann schon also eine Reihe von Untersuchungen. Aber ja, es wird dann auch eigentlich wie in der Astrologie dann auch gesagt, also jetzt mit Sicherheit wird es fehlschlagen, das so einfach zu machen. Ja?
Ich finde das aus Musikliebhaber finde ich das sehr interessant, was Sie tun, die Analogie suchen. So. Aber wissenschaftlich weiß ich nicht gut. Ich denke, wenn man das irgendwo wissenschaftlich untersuchen will, dann muss man, ja, wie man Nagbar sagt, muss man sehr konsequent ein System haben und nicht dann das anpassen, weil es nicht gut klingt oder so. Da muss alles natürlich rauskommen. Zum Beispiel, man muss nicht etwas Spezielles für Aspekte rausfinden und etwas anderes für eine Planetidentität oder sowas, aber das muss natürlicherweise rauskommen, wenn zwei Planeten auf 90 Grad voneinander stehen, dass das ganz etwas Besonderes wird. Das muss inhärent sein im System, glaube ich. Ich habe so eine Gedanke, wenn jeder Planet eine nicht eine typische Frequenz hätte, aber eine ein typischer Klang, so wie so Saturn, eine Geige und Venus, ein Klavier oder sowas. Ja. Und dann die Tonhöhe, würde ich denken, so, man startet von wieder zum Beispiel bei einem 440 Hertz und man geht so weiter bis Fische und dann hat es 880 Hertz und man spielt jeder Planet auf die Frequenz gehörend bei der Grad, verstehen Sie?
Ja, so, sicher. Ja, das gibt's ja alles.
Und dann, ich denke so, wenn dann zwei Planeten gerade auf 90 Grad voneinander stehen, dann muss das etwa eine Resonanz geben oder so.
Aber das ist ein anderes System.
Dann ist die Analogie stärker, glaube ich. Dann kommen die Aspekte natürlicherweise aus diesem System.
Wenn man das will, ja.
Dann muss man nicht noch etwas anderes zufügen, um die Aspekte zu bekommen.
Nein, das will ich auch gar nicht. Ich habe das ja nur aus ganz anderen Gründen gesagt. Also man muss immer aufpassen, wenn man jetzt über die Sachen diskutiert. Sie haben im Hinterkopf, dass ich hier gesagt hätte, das ist eine besonders gute Vertonung, die ich mache. Und als ob ich die verkaufen wollte sozusagen, als besonders gut. Davon muss man sich einfach lösen.
Das ist nicht das Problem.
Weil jetzt Vorschläge kommen, wie ich es verbessern könnte. Ich meine,
die Herren meinen das Problem aus einer Entwicklung, aus einem einheitlichen Prinzip.
Ja.
Das ist nicht gut oder schlecht.
Musik, ja, dann ja, kann man machen, was man will. Aber ja, wenn man eine Analogie, etwas testen will,
aber ich
glaube, muss es konsequent sein.
Es ist ja, ja. Man will ja gar keine Wissenschaft damit schreiben. Das ist ja so ein Ausdruck.
Ja, dann bleibt es egal natürlich. Ja. Eben. Das ist nur ein Ausdruck. Ja.
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 Aber ich glaube, Sie wollen doch mit einem Fragebogen und so etwas testen.
Ja,
das
wollte ich jetzt gleich
Aber
möglicherweise was anders als Astrologen immer wollen. Das ist denn wahrscheinlich kein Astrologietest. Also befürchte ich sehr stark.
Ist mir denn ein Test für die Wirkung dieser...
Ja, ich kann es dann gleich nochmal sagen, was jetzt erstmal untersucht werden soll, sozusagen als Vorphase.
Ich würde ganz gerne da auch nochmal was dazu sagen. Auch die sinnesphysiologische Fragestellung in dem Zusammenhang, die finde ich sehr, sehr wichtig. Die Frage ist ja sozusagen, wenn man Musik akustisch-physikalisch misst, dann sieht man grafisch bestimmte Schwingungsfrequenzen und kann die sichtbar machen. Wenn man jetzt das in Beziehung setzt zu dem, wie man Astrologie erklären will, dann hat man einen kausal-mechanistischen Ansatz. Das sind irgendwelche kosmischen Strahlungsfrequenzen oder geometrische Verhältnisse, die dann im Horoskop sich widerspiegeln. Der andere Ansatz ist der Anklang, dass es ein Analogon ist. Mhm. Wenn man also nochmal an der Musik argumentiert, man hat eine Fuge oder ein Choralvorspiel von Bach, nehmen wir mal von ihm dieses berühmte Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dann hat man unterschiedliche verschiedene Sphären. Man kann physikalisch messen, die und die Frequenzen würden grafisch sichtbar gemacht, da zu messen sein. Ich kann es musikwissenschaftlich werkanalytisch analysieren und kann feststellen, dass zum Beispiel im Krebs, das ist gedanklich induziert, das ist aus den und den intellektuellen Momenten komponiert. Ich kann als religiöser Mensch gewissermaßen von Seele zu Seele empfinden, aha, da verdichtet sich von Bach seine Suche und seine Erfahrung nach und mit Gott. Und das kann ich natürlich wissenschaftlich nicht mehr beweisen, weil das nicht möglich ist. Aber trotzdem ist das eigentlich das Innerste, meiner Meinung nach, aus dem man Astrologie überhaupt nur vernünftig erklären kann. Also auch die ganze Wirklichkeit von Astrologie wirklich verstehen.
Also ich würde ganz gern... vielleicht noch, ich weiß nicht.
Ja, machen Sie mal.
15 Minuten oder so, bis wir ganz ausgepaart sind.
doch nochmal so ein bisschen durchgehen, was gefragt werden soll, weil dann auch wahrscheinlich die Ansprüche ein bisschen sinken und sie merken, dass ich erstmal ganz, ganz wenig wissen will, aber das will ich dann wirklich möglichst wissen. Und das, also es ist immer die Gefahr, dass man meint, man muss jetzt endlich den großen Beweis von irgendwas erbringen. Ja. Also, wir können ja einfach mal, wenn Sie mal weitergehen, wo dieses Quer, diese Bogen, wo es dann heißt Bogen, das ist ein jetzt hier für die Tagung mal zusammengestellter Fragebogen. Und wenn ich den durchgehe mit Ihnen jetzt mal kurz, dann merken Sie, was man auch tun müsste. Also vorher ist gegangen, die Personen haben sich für das Projekt interessiert, sie kriegen dann erst eine Probekassette zugeschickt, falls sie nicht mal im Konzert waren oder so, um überhaupt zu hören, ob sie die Musik mögen. Wenn Sie sich jetzt Flöten- oder Geigenmusik vorstellen, dann sollen Sie bitte nicht mitmachen, wenn Sie meinen, das ist Ihr Horoskop. Ne? Also das ist, muss man irgendwie sehen, dann müssten Sie in einem anderen Projekt mitmachen. Und wenn Sie dann weiter mitmachen wollen, müssen Sie also die 50 Mark einbezahlen und mir Ihre Daten geben. Das ist sozusagen dann der Beginn. Und in diesem Stadium sind im Augenblick, wie gesagt, glaube ich, 34 Personen, die sind in dieser Weise angemeldet. Und ich habe jetzt deren Daten und die kriegen dann, je nachdem, was sie wollen, noch einen kleinen Aufsatz von mir. Aber im Grunde wissen die also in etwa, was sie klanglich erwartet, dass es also elektronische Musik ist und keine Instrumentalmusik und nichts Tonales ist, dass es keinen Groove hat und Ähnliches, ne? Keine New Age Musik ist und so. Und dann kriegen die Personen spätestens am 1. Oktober, also ich habe jetzt im August, September ein Studiozeit reserviert, in dem das jetzt nach Eingängen, also der sich am 1. angemeldet hat, wird dann im August bearbeitet und so weiter. Also dass man dann irgendwann bis spätestens 1. Oktober kriegt man also jetzt eine Kassette und da sind zwei Vertonungen drauf, zwei verschiedene. Und zwar die eine Vertonung, das habe ich jetzt mit Herrn Nienke so vorab mal ein bisschen diskutiert, das fand er sehr wichtig und interessant. Die eine Vertonung entspricht dem, wenn ich ein Konzert mache, wo ich also eine Art musikalische Struktur mir aufgrund der Situation ausdenke, ein Intro, ein Höhepunkt und irgendwie versuche, das zu strukturieren und auch die Klänge, die Sounds verändern und so. Und die zweite Vertonung läuft fast ohne mein Zutun ab. Das ist also meine Ambiente-Version, die ich dann eher so spiele im Hintergrund, wenn im großen Raum oder so, wenn Leute hin und her gehen oder so, wo das eigentlich nur eine Art kosmische Atmosphäre sein soll. Also zwei verschiedene Arten. Und jetzt sind wir schon beim Bogen 1. Also man soll jetzt erstmal beide Vertonungen anhören und soll sich dann entscheiden, welche einem persönlich mehr zusagt und mit der dann weiter arbeiten. Das ist quasi das Erste. Wobei es mir jetzt im Grunde ganz egal ist, aber es können weil natürlich die Gefahr besteht, dass man dann doch mit der Musik nichts anfangen kann und das sagt einem ästhetisch einfach nicht zu, findet man langweilig oder man schläft immer dabei ein oder so. Und dann kann man ja auch den Fragebogen nachher nicht ausfüllen. Jetzt soll man, dachte ich, das ist jetzt eine ganz standardisierte Sache, dass ich irgendwie erfasse, wie schätzt die Person jetzt diese Musik, die sie ausgesucht hat, ein. Dieses Profil, was hier steht, ist jetzt ein Standardprofil, was ich gar nicht optimal finde, aber es hat wie immer bei den Sachen so ein bisschen den Vorteil, man kann es dann mit anderen Untersuchungen vielleicht vergleichen. Und es hat auch ein paar Mängel, die ich vielleicht noch behebe. Man weiß nicht genau, soll ich jetzt euch die Musik, wenn da steht, fröhlich, ne, oder wütend
Soll ich die Musik beschreiben oder soll ich mich beschreiben beim Hören der Musik? Das ist immer so ein umstrittener Punkt bei diesem Bogen. Es gibt aber auch Psychologen, die sagen, das ist genau egal. In diesem Zwiespalt soll man eben bleiben. Das ist also. Letztlich ist aber erstmal jetzt die erste Phase, man hat sich also entschieden und man hört sich jetzt nochmal das Stück an. Ich sage ganzheitlich, das heißt möglichst einfach so nebenher oder wie man halt sonst auch Musik hört und soll dann mal hier ankreuzen. Das ist quasi ein erstes intuitives Porträt der Wirkung nach einem sehr standardisierten Verfahren. Und jetzt soll man genauer die Wirkungen der Musik beschreiben, das ist Bogen 2, bei je nachdem, wie viel Zeit und Intensität man verwenden will, mehrmaligem Hören oder auch nur einmal. Und das sind jetzt vier Dimensionen, die mich interessieren. Und das sind praktisch jetzt die vier Dimensionen ja, dessen, was ich dann Erfahrung nenne. Im Grunde sind das auch Symptome von Erfahrung. Das erste ist die Frage, sind vor Ihrem inneren Auge Bilder entstanden? Also gibt es Assoziationen, drängen sich irgendwelche Bilder auf? Meine Beobachtung war, wenn ich jetzt Leuten mal so zum Geburtstag oder so, so ein Horoskop gemacht habe, so eine Vertonung, dass also ein sehr stark bildhaftes Hören immer stattfindet. Also sehr viel, das erinnert mich an und das kommt mir vor wie und Farben und so. Aber es könnte auch sein, dass dir nichts passiert. Also man soll sozusagen nur mal im ersten Durchgang dann aufschreiben, hatte ich da bestimmte Bilder. Das gleiche gilt für reine physiologische Körperreaktionen. Also bin ich eingeschlafen dabei, weil es mir unangenehm. Es gibt Personen, die sagen plötzlich, das ist ein Druck auf dem Ohr oder das sind dann scharfe Klänge, es tut mir fast weh. Oder aber ich krieg Herzklopfen und so weiter. Also rein diese Ebene. Jetzt kommt etwas, was schon stärker dann wahrscheinlich Richtung Astrologie geht. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass die Musik an einigen Stellen oder als ganze Merkmale Ihrer Persönlichkeit beschreibt? Wenn ja, welche Merkmale sind das? Das war jetzt auch so eine Vorbeobachtung, das ist ja eigentlich auch ganz klar. Man schenkt jemandem was zum Geburtstag, sagt, ich habe da dein Horoskop vertont. Und dann legen die Kassette gleich möglichst ein bei der Fede oder das nebenher oder irgendwas und sagen, oh, das ist ja typisch, ja, der Stier und so. Ne? Also irgendwie, nicht, man fängt sofort an, die Musik darauf zu hören. So ungefähr ist es hier also auch gedacht, nicht? Er hat man Eindruck, ja, das bin ich hier an dieser Stelle. Und die letzte Dimension ist eine Beschreibung, da muss ich jetzt fragen, ob man das so verstehen kann. Das ist so eine Vorstellung, die Musik hat als insgesamt kann eine Art Dynamik haben. Ich kann die als vollkommen gleichmäßig empfinden, endlos, nie aufhörend. Ich kann die als sehr schnell angespannt und nachlassend empfinden. Ich kann die mit vielen Brüchen empfinden, sehr abgebrochen, Wechselbäder und so weiter. Also ich habe keine genaue Beschreibung, als was ich hier sage. Also beschreiben Sie in freien Worten Ihren Eindruck vom Gesamtablauf, in Klammern der Dynamik der Musik, war gleichförmiger bis Höhepunkte, Brüche, eine gewisse Entwicklung und so weiter. Also das ist so, wenn Sie meinen, das kann man so gar nicht verstehen, weil ich es jetzt ja schon wieder ein bisschen erläutert habe, was ich meine. Und es ist also jetzt gedacht, dass bei diesem ersten größeren Durchlauf ein-, zweimal anhören, diese Art Lieblingsmusik, die man sich ausgesucht hat, man Auskunft gibt, erstmal ganz global über diese vier Dimensionen. Auch nicht viel mehr. Und dann schlage ich vor, im Idealfall, dass man dann ein paar Wochen nichts macht oder mal abwartet, weil es ja irgendwie jetzt schon zwei-, dreimal hat man das angehört. Also es sind schon, würde man sagen, mindestens eine bis anderthalb Stunden hat man Musik auf eine Weise gehört, wie man das selten mehr tut. Nämlich richtig zuhören. Das ist ja ganz ungewöhnlich eigentlich.
Und das jetzt auch noch mit einer fremdartigen Musik, ne? Also, und auch Radiomusik. Man macht ja ein Konzert noch. Aber wer setzt sich zu Hause hin und hört mal wirklich eine Stunde nur ohne Chips und ohne mal rauszugehen, ohne Telefon und wieder kurz Stopp und was anderes. Und naja, man könnte nebenher wenigstens noch in der Rundfunkzeitung bleiben oder so. Also ich schätze das doch als relativ anspruchsvoll ein. Darf man gleich nicht mehr unterschätzen. 5 Minuten geht, aber eine halbe Stunde ist schon schwierig. Deshalb schlage ich vor, eine Pause zu machen. Man kann es aber gleich anschließen. Und jetzt sollte man hat ja jetzt dieses Blatt, also von hier. Man hat also aufgeschrieben, ob man ein paar charakteristische Bilder hatte. Ob man Herzklopfen hatte. Ob der Fuß eingeschlafen ist. Oder der Kopf, oder man schrecklich ins Gehen gekommen ist. Und so. Ob man gemeint hat, ja, das charakterisiert mich in meiner aggressiven Art und Ähnlichem. Das hat man sozusagen global festgehalten. Und man hat jetzt die relativ schwierige Aufgabe, eine Uhr aufzustellen und zu versuchen, ob man diese Punkte zeitlich lokalisieren kann. Also das heißt eben im Grunde, ob man sagen kann, ja, das liegt an dieser Stelle oder eben das liegt am Ganzen, dann ist auch okay. Aber es kann ja sein, es ist sogar eher wahrscheinlich bei Bildern und Ähnlichem, dass man sagt, ja, das war so da am Ende oder das war hier so in der Mitte oder vielleicht sogar das war dieser Klang hier oder diese Stelle, wo es zu so einem Klang gewechselt hat. Und die Vorstellung ist jetzt, da habe ich zwei Möglichkeiten, es technisch zu machen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es machen soll. Vielleicht kriege ich da auch einen Hinweis. Die eine Möglichkeit ist jetzt also dieses linke Schema. Man trägt eben jetzt ein, also beispielsweise links in der linken Spalte Bilder und dann in der mittleren Spalte Wasser, rotes Wasser. Und rechts trägt man ein, guckt man auf die Uhr, sagt ja, da ungefähr war das 17. Minute. Und dann sieht man da, ich hatte doch da Herzklopfen, das war da zum Schluss, ne, da kann man vielleicht nur gucken, ja, schreibt man einfach 28. Minute, das soll man sich daran noch erinnern. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Und das ist insofern schwierig, als man ja, vorher hat man sozusagen ganzheitlich das wirken lassen, man hat dann so als Ganzes. Wie so Leute, das macht man in der Schule auch sehr häufig. Nicht? Man hört ein Musikstück an und dann lässt man irgendwas ausfüllen oder lässt was zeichnen oder nicht? So macht dann so eine Globalfrage. Und dann häufig sagt der Lehrer dann oder die Lehrerin, ja, aber welche Stelle war das jetzt? Ne? Wo war das jetzt? Und war das da, wo die Pauke kam oder wo die Flöte eingesetzt hat? Nicht? Also das ist so eigentlich eine klassische Sache auch in der Schule. Nicht? Man möchte so globale Bilder oder globale Rezeptionsweisen ein bisschen musikalisch präzisieren. Und das Ziel ist ja dann immer zu sagen, ja, das liegt daran, dass da ein bestimmter Rhythmus war. Jetzt klopfen wir den mal, jetzt üben wir den mal. Und nicht, dass man so quasi von diesem ganzheitlich globalen Hören so in so ein analytisches kommt. Das ist ja so ein typisches Schulziel, was durchaus umstritten ist. Aber hier wird es so ein klein bisschen reproduziert. Nicht? Man muss sich also erinnern und man hört ja jetzt mit der Uhr möglicherweise ganz anders. Nicht? Ich habe jetzt eine viel analytischere Hörhaltung, weshalb also die Bilder möglicherweise gar nicht mehr auftauchen. Oder nur noch eine Erinnerung, das war glaube ich hier mit diesem Ozean. Aber jetzt muss ich ja darauf achten, wann das war, Moment, oh, die Uhr läuft, 13 und so, jetzt musst du noch reinschreiben.
Oder andere Bilder, weil es ein anderer Moment
ist. Oder es kommen sogar andere. Also da ist einfach ein großer Unsicherheitsfaktor. Aber mir ist eigentlich nichts anderes Sinnvolles eingefallen, weil ich ja letztlich mal ein bisschen präziser dahinter kommen möchte. Nicht? Ich möchte einerseits also diese Entstehung von Reaktionen und was ist eine musikalische Erfahrung irgendwie ein bisschen aufdröseln und ich möchte, wenn es irgendwie geht, Anhaltspunkte haben, welche musikalischen Momente waren denn das jetzt, die das ausgelöst haben. Und wenn es halt nicht geht, dann ist es auch nicht schlecht. Also ich habe da vorne auch schon Material, das ist ja eigentlich das Übliche. Ne? Und dieses erste Profil ist ja im Grunde nur ein aufgedröselter Versuch, das so ein bisschen zu quantifizieren und dann erstmal Komma stellen und Computer einsetzen kann und so. Im Grunde sind es ja alles so global Sachen. Ja, und das ist also jetzt auch schwierig. Nicht? Ich habe zum Beispiel rechts auf der rechten Seite einen anderen Vorschlag. Den könnte ich sogar grafisch wie eine Uhr machen. Da habe ich es jetzt so, da stehen links die Zeiten und man geht sozusagen durch und schreibt ein, rechts. Ne? Geht also sozusagen durch. Und das ist jetzt die Frage, was ist auch vom Außen her einfacher. Könnte theoretisch auch eine runde Uhr machen, ne, dass es noch ein bisschen anschaulicher ist, so eine halbe Stunde mit einem Uhrzeiger irgendwie. Und dann soll man da einfach hinschreiben, wann man diese Sachen macht. Dass das also einfach zu machen ist und ich doch viel Information kriege, weil das ist jetzt quasi, wär das Idealziel, nicht? Ich hätte eine bisschen genauere Information, dass an den und den Stellen der Musik sind die und die Sachen passiert. Denn jetzt könnte ich, wenn ich da einige Informationen habe, könnte ich dann bei mir zu Hause in den Unterlagen nachgucken, welche Stelle war das, nicht? Was habe ich da musikalisch gerade gemacht, und ich kann dann reingucken ins Horoskop, und weil ich ja das wissen, also die Personen, die es ausfüllen, wissen ja nicht, welche Stelle im Horoskop das war, sonst würden sie ja sozusagen ihr Horoskopwissen da rein projizieren zu stark, aber ich kann dann zu Hause feststellen, ich habe das Horoskop ja so und so vertont. Also war das genau die Stelle, wo hier die Häufung von denen den Planeten waren. Da würde ich aber dann nichts mehr weiter machen. Das wäre, wenn ich da einige Angaben kriege, eine schöne Aufgabe dann für einen, der sich astrologisch auskennt, sich damit dann nochmal beschäftigen. Ob diese Aussagen jetzt möglicherweise irgend doch relevant sind. Das wäre natürlich also was Verrücktes, wenn auf diesem unglaublich indirekten Weg, ne, des Einfühlens in Musik. Erst kommt also eine rein musikalische Arbeit, Auseinandersetzung, dann kommt dieser Hörprozess, und dass dann wieder eine Rückkopplung zu dem Ausgangspunkt dieser Komposition vielleicht stattfindet. Aber wie gesagt, es wäre also sagenhaft, wenn es da wirklich was gäbe. Ne?
Wäre es nicht einfacher, statistisch auch vielleicht einfacher, wenn man jeder Person dieselbe Komposition gäbe und dann mit verschiedenen Rhythmen und alles drin, und dann mal nachgucken, welche Person auf welche Rhythmen reagiert.
Ein Test.
Es ist einfacher, Sie brauchen nur eine Komposition zu machen.
Ja nicht. Ja. Jeder ist ja anders. Das Horoskop, also jeder hat ja ein eigenes Horoskop.
Ja.
Das heißt, ist jedes Stück anders. Ja.
Aber wenn man nur eine Komposition gibt an jeder, eine selbe Komposition mit verschiedenen Klangarten und Frequenzen und alles drin,
ja,
und dann mal guckt, ja, welche Person findet diese Frequenzen interessant oder hat das Gefühl, dass das für ihn ist, oder? Ja, sowas. Ich sage es nur, es ist
ja
statistisch viel einfacher.
Das wäre günstig in einem Konzert zum Beispiel, nicht?
Wie,
aber, also es ist ja so, die eine Version, also die, wo ich jetzt nicht musikalisch komponiere eigentlich, sondern wo das mehr oder weniger sich automatisch ergibt, der Ablauf. Da spiegelt sich ja relativ direkt das Horoskop, und ich spiele ja nur eine Rolle, indem halt das Computerprogramm und das alles da jetzt als Vermittlung da ist und die habe und diese Idee. Aber dann kommt sozusagen relativ automatisch die Musik, sodass die Hörer und Hörerinnen ziemlich direkt mit dem Horoskop verbunden sind. Aber vielleicht im Eintritt, also das wird man dann merken, deshalb habe ich am Anfang die Frage, was was wollen Sie intuitiv lieber nehmen, welchen der beiden? Es könnte sein, dass das einfach zu chaotisch und zu langweilig erscheint, weil das sich praktisch nur in sich rotiert und verschiebt eine halbe Stunde und man kann damit nichts anfangen. Deshalb eben die beiden Möglichkeiten. Aber bei dieser ersten wäre das noch irgendwie Rorschach-mäßig so drin. Ne? Aber ich weiß eben jetzt auch aus diesen Erfahrungen mit diesem Komplex, man sollte den Hörern dann ja nicht zu viel zumuten, vor allem nichts Ekliges. Ne? Sie müssen das ja auch schön finden, es muss ja für sie spannend und interessant sein und attraktiv. Und ja, mein Wunsch ist natürlich, das kommt dann noch ganz zum Schluss, dass ich dann auch, weiß ich, das mal anderen Leuten vorspielen oder vielleicht mal gelegentlich auch beim Hausputz hier nebenher oder so. Also, das soll ja auch Musik sein und nicht nur ein Laborexperiment. Das ist eben auch so ein Wunsch dabei. Und insofern wird es auch ein bisschen unreiner, als wenn man jetzt so Laborbedingungen direkt machen würde. Das kommt jetzt auch gleich noch, die Unreinheit kommt noch auf Bogen 4. Nein,
das auch. Ja, das, mir erscheint das als eine interessante Form von musikalischer Wirkungsforschung. Ja. Aber die Beziehung zu dem astrologischen Hintergrund, die sehe ich nicht so.
Ja.
Und ich glaube, dass auch der Fragebogen, wie der konzipiert ist und wie er ausgefüllt wird, eben auch noch ein Faktor ist, der da dazwischen kommt.
Ja, ja.
Und der ist ja gar nicht einschätzbar.
Ja.
Aber ich habe so einen ähnlichen Vorschlag zu machen. Das ist dann natürlich, erfüllt keine ästhetischen Ansprüche. Das ist dann eben nur ein Experiment.
Ja.
Verschiedene Vertonungen, unter anderem das richtige Horoskop. An die Versuchsperson schicken, wie viele ihr Horoskop heraus.
Ja, ja. Das ist die klassische Astrologieforschung.
Ja.
Aber dann sitze ich da 300 Stunden und habe das übliche Ergebnis.
Das war es doch noch, glaube ich. Ich finde das immer gefährlich, von vornherein schon zu sagen, es kommt also so nichts dabei raus. Also ich finde es ganz gefährlich. Sowas gleich mal vorneweg zu behaupten, ne? Bevor immer Ergebnis vorliegt.
Ja.
Ich glaube, also dadurch würde ich mich unnötig einschränken, wenn ich.
Ja, ja. Also bei beliebig viel Lebenszeit und so wäre das wahrscheinlich klar. Ich habe bei all meinen Forschungsvorhaben habe ich immer die Kombination, dass es mir Spaß machen muss und dass ich nicht nur der Wahrheit dienen will. Und ich nenne es immer künstlerisch-wissenschaftliche Forschungsvorhaben. Es muss auch künstlerisch wertvoll sein. Und es muss real-time sein, wie ich das nenne, also kein Labor. Also das Hören von Musik im Labor finde ich das Schlimmste, was man der Musik jemals antun kann. Musik muss immer Musik bleiben. Der Mensch ist nämlich sonst ein Versuchskaninchen und der Mensch soll voll genommen werden, wenn Musiktests stattfinden. Das heißt, er muss als Hörer von Musik sich verstehen und nicht als Wahrnehmer von Frequenzen oder Schwingungen. Und dann kommt natürlich diese Unreinheit rein von Feldforschung, das ist klar.
Aber wenn der Mensch, wenn ich das noch sage, wenn der Mensch sich gar nicht dann als Versuchskaninchen fühlt, sondern das.
Ja, also im Prinzip, wir haben das sogar auch gleich diskutiert, ob man, nicht wenn ich jetzt ein paar hundert hätte, dann hätte man natürlich sich hätte man zum Beispiel von den beiden Vertonungen, eine wäre das Horoskop und eins wäre was ganz Neutrales, ne? Blindgänger sozusagen. Das hätte man also machen können, aber ich lege das also relativ stark ab. Ich habe auch in der Psychologie diese Verarschungsversuche, wo man den Leuten was suggeriert und das findet gar nicht statt. Da finde ich, also da bin ich so moralisch immer mit mir im Widerstreit, ob das die richtige Art von Wissenschaft ist. Jetzt war aber erst er und dann sie.
Und ich danach.
Oh, Entschuldigung.
Danach.
Und dann war ich.
Also ich denke, die grundsätzliche Schwierigkeit bei allen vorgeschlagenen Modellen, ob Cousteau-Stroh oder hier die Frau Meyer sowieso,
Pieper-Alber.
Es wird Raum in Zeit übersetzt. Das Miteinander des Horoskops, das der geübte Astrologe vielleicht mit einem Blick wahrnimmt oder zwei, zumindest die ersten 60% mit einem Blick, wird in ein Nacheinander übersetzt. Ja, und dann kommen plötzlich diese müden halben Stunden, wo jetzt also nach dem jeweiligen Kunstkonverter, den man jetzt also, den jeweiligen Algorithmus, den man also anwendet, nichts passiert oder angeblich nichts passiert, während bei dem einen räumlichen Blick aufs Horoskop eine ganze Menge passiert, auch in einer Region, die jetzt leer von Planeten oder Aspekten ist. Ne? Ich könnte mir trotzdem vorstellen, egal nach welcher Methode man übersetzt jetzt in Anführungsstrichen, es müssen doch dann strukturell ähnliche Dinge dabei herauskommen. Nicht? Egal, ob ich es mit Custo mache oder jetzt mit der Frau Pieper-Albach, strukturell muss was Ähnliches dabei rauskommen. Wäre es dann eine Überlegung wert, dass man sagt, man setzt von vornherein mal etwas an, was früher gewirkt hat. Also dass man dann einfach sagt, es gibt in der Musiktherapie, ich kenne mich da nicht aus, gibt es Erfahrungen, bestimmte Harmonien oder Instrumentierungen wirken besonders. Mit dem Ding hat ja offenbar Pythagoras schon seine Erfahrungen gemacht. Nicht? Er hat die Töne ja auch nicht einfach am Computer produziert, sondern er hat irgendwelche Instrumente, ob das jetzt die Panflöte war oder ein inzwischen unbekanntes griechisches Nasenblasinstrument gewesen ist. Er hat die Töne sozusagen in real time, wie Sie eben gesagt haben, hergestellt. Ja? Und hat da therapeutische Wirkungen festgestellt. Solche Erfahrungen gibt es doch wohl jetzt auch. Sie wissen ein bisschen mehr davon, Frau
Heinrich. Darüber weiß ich
nicht. Das haben Sie doch dargestellt bei dieser Ausbildung. Ne?
Es gibt musikalische Wirkungsforschung, das weiß ich, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Nein, bei diesen Rhythmen habe ich mich nur mit den subjektiven Wirkungen von Rhythmus auf mich beschäftigt. Nein, ich glaube. Gut.
Aber vielleicht wissen Sie das aus der Musikgeschichte.
Ja, muss in der Musik
da muss es irgendetwas geben. Ja? Nee, nicht, Sie grenzen ja auch jetzt, Sie grenzen das Experiment ja auf eine Weise ein, die, von der ich jetzt nicht sagen kann, ob die noch verlässlich ist, zulässig ist oder nicht. Sie sagen, wer jetzt Flöte und Geige erwartet, der ist schief gewickelt. Das ist okay, wenn Sie das sagen, aber dann könnte man ja auch sagen, verflixt nochmal, es ist sozusagen nicht nur der Fragebogen dazwischen, sondern der durchschnittliche Hörer muss sich erst einmal einhören in eine Weise der Musikgestaltung, die er jedenfalls nicht im normalen Dudelfunk in der Magazinsendung mitkriegt. Ne? Nicht? Man muss sozusagen schon eine Antenne dafür haben. Ist das nicht vielleicht schon eine Vorauswahl, die das Ergebnis verzerrt?
Ja, sicher.
Ne?
Sicher.
Gut, das Zweite wäre jetzt, wenn ich mir so überlege, ich höre mir die Musik an, gehe jetzt hier so die alternative Fassung von Bogen 3 durch und überlege mir, jetzt in der 17. Minute, da habe ich also genau wieder dieses tolle Prickeln. Musik ist vielleicht so wie eine Geliebte, man begegnet ihr jedes Mal anders. Na, ist das überhaupt wiederholbar? Nicht? Ist jetzt doch die Frage ans Laborexperiment, das Sie ja ablehnen, aber warum dann überhaupt testen, ne? Wenn ich es nicht unter Laborbedingungen teste? Ne? Nicht? Als künstlerischen Ansatz finde ich das ganz toll und auch als Astrologe fühle ich mich noch genügend als Künstler, um das mutieren zu können. Ja? Aber als Testdesign mache ich doch so ein paar Fragezeichen dahinter. Ne?
Da würde ich auch gerne nochmal direkt anschließen, wenn ich darf.
Wenn er es erlaubt.
Wenn er es
erlaubt. Ja. Ich sehe das so ein bisschen in das Verhältnis von Semiotik und Semantik. Also wenn man es vergleicht mit der Semiotik, Semantik eines Buchstabens, dann ist in dem Moment, wo ich mich semiotisch konzentriere und etwa ein Buchstabenbild mit Lineal vermesse, verliere ich eigentlich den semantischen Aspekt im Konzentrationsmoment in der Wahrnehmung. Und wo ich weiter weggehe und gerade das Vermessen sein lasse, wird mir der Sinn und Geist des Buchstabens konzentrativ bewusst. Und so meine ich auch, was wir hier aufgeworfen hatten, dass eigentlich das mit den Analogien nicht ganz hinhaut. Das sind eigentlich verschiedene seelische, eigentlich ganze Welten, die zu jedem astrologischen Teilprinzip gehören. Und die müsste man irgendwie musikalisch finden. Und dann also von der Quelle her ausdrücken.
Ja, Herr Scho, also ich glaube,
da ist ein grundsätzliches Problem im Spiele. Also, soweit ich das begriffen habe. Es gibt ja zwei Forschungsrichtungen, die man ja landläufigerweise als ideografisch und nomothetisch bezeichnet, seit Mindelbahn. Und ich glaube, das ganze Problem liegt hier daran, dass sie das ideografische mit nomothetischem vermixt wird. Also ich will mal so sagen, ideografisch sind sie so weit, indem sie ein Horoskop für jemanden nehmen, teilweise vertonen sie es und jetzt geben sie ihm einen Fragebogen. Das wäre für mich eine Validitätsstudie, wenn er sagt, ja, das ist so ungefähr billig. Also das könnte ich noch verstehen, das wäre der ideografische Aspekt. So, aber den verlassen sie manchmal und dann gehen sie nomothetisch vor. Dann ist es Wirkungsforschung eines Werks. Und das ist mir, tut mir leid, also es ist unverständlich. Oder es sind zwei Aspekte, die irgendwo, entweder würde ich sagen, das eine, das ist, was Sie, ist nomothetisch gedacht, wieso bleibt er nicht in einem Prinzip? Auf der anderen Seite verlassen Sie aber das Situografische dann wieder, das wäre der Test. Nicht, die individuelle Deutung, wie Sie gesagt haben, Herr Mutter, die individuelle Deutung eines, ja, so musikalischer Rorschach, halt, nicht, wie wir gesagt haben. Und darin liegt, glaube ich, das Problem. Sie, wenn ich mich so kritisch ausdrücken darf, Sie wollen zu viel. Es ist, und dann wird weder noch draus.
Jetzt bin ich dran. Ich habe so, wenn ich die Diskussion beobachte, habe ich das Gefühl, dass Sie in dem, was Sie wollen, nicht verstanden werden. Also den Eindruck habe ich, weil ich glaube, es geht Ihnen überhaupt nicht um einen Beleg, der, dass meinetwegen das Horoskop auf diese Art bewiesen oder so werden könnte. Also die Fragen, die da von eurer Seite kamen, zielen an dem vorbei, habe ich das Gefühl, worum es Ihnen geht. Also die Analogie, ob die nun, also wir haben ja nun gemerkt durch die verschiedenen Modelle, die es gibt, dass Analogien gibt es sehr, sehr viele und es gibt keine, die richtig ist und keine falsche. Und dass die Aspekte nicht drin sind, ist kein Mangel, weil man ein Horoskop ja auch ohne Aspekte deuten kann. Also man könnte sagen, die müssen sein, aber es gibt viele Dinge, die könnte man reintun und man könnte es auch weglassen. Und man kann natürlich, das ist eben sehr schwierig, ich stelle mir das so vor, wenn ich so eine Untersuchung konzipiere, kann ich natürlich auch eine ganz andere Untersuchung machen. Ich fühle mich so erinnert an meine Dissertation, wo mir die Kollegen dann alle vorgeschlagen haben, dass man eben hätte ganz anders machen können. Also, und natürlich kann man immer noch eine zweite, eine dritte oder überhaupt eine ganz andere Untersuchung machen, aber ich sage mal so, aus der Position dessen, der die Untersuchung jetzt gerade macht, ist es ja wenig hilfreich, wenn man das macht, so eine andere. Die Frage ist sozusagen, ob die Untersuchung, die er jetzt gerade vorhat, was da sozusagen drin ist, ob man das auch, also ob das in irgendeiner Weise, sage ich mal, realisierbar ist. Und für mich ist das so, was diese Übersetzung des Horoskops angeht, sie übersetzt so etwas wie die Tagesverteilung, also über sozusagen vom Aszendenten anfangen, die räumliche Verteilung wird in Zeit umgesetzt. Ja? Und ich denke dann so, nun ja, also diese Verteilung, die da umgesetzt wird in Musik, die gehen wir mit dem Aszendenten täglich einmal, mit dem Mond einmal im Monat, mit der Sonne einmal im Jahr, mit dem Mars etwa alle einmal im Zwei. Wir gehen diesen Rhythmus immer durch. Und dieser Rhythmus ist ein zentraler Bestandteil, wenn ich das Horoskop jetzt mal in der zeitlichen Entfaltung annehme, auf das Leben bezogen. Es ist immer diese Frequenzfolge, ja. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Prognosemethoden, von denen ich nicht unbedingt was halte, wie der Alterspunkt von Huber oder so, die benutzen das ja auch dann explizit. Ja? Also insofern wird bei dieser Übersetzung durchaus ein zentrales Moment des Horoskops in einer angemessenen Weise übersetzt. Also diese Übersetzung von Raum in Zeit, die ist ja auch in der astrologischen Prognose permanent gegeben. Und da sagen wir ja auch, dass das tatsächlich, also sage ich mal, wirksam ist. So, ne? Also bei jedem Transit, immer wird es ja wieder in dieser Folge durchgegangen. Und ich könnte mir gut vorstellen, sonst hat das ganze Gesetz von Cousteau überhaupt gar keinen Sinn, dass er die Oktave sozusagen macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Frequenzen, die in unterschiedlichen Zeitraum abläufen, aber immer wieder in der gleichen Proportion in unserem Leben auftauchen, täglich, monatlich, jährlich
und so weiter, dass diese Frequenzen sich auch, sage ich mal, niederschlagen als eine Zeiterfahrung, ein Zeitmuster. So, ja? Und das könnte man dann auch eventuell dort finden. Also ich würde den Schwerpunkt jetzt eher so darauf legen, was kann man mit diesem finden und nicht so sehr, was kann man sonst noch alles machen, so, sondern was kann man mit diesem Modell, das jetzt diese Form der Übersetzung sozusagen gewählt hat, was kann man damit finden? Und ich habe das Gefühl, da kann man eine ganze Menge, theoretisch sozusagen, kann da eine Menge drinstehen. Ja? Also wenn ich daran denke, was der Gauguin gemacht hat, da hätte ich ihm rein theoretisch vorher gesagt, lass es, ja. Da kommt sowieso nicht raus, das kannst du vergessen, da kann ja gar nichts vernünftiges rauskommen. Und es ist eine der erfolgreichsten Forschungsansätze überhaupt geworden. So. Und deswegen denke ich auch hier, der Fokus dieser Untersuchung ist nicht zu belegen, dass Menschen, die das hören, dass die ihr Horoskop wieder erkennen. Das ist ja nicht das, was sie wollen. Sondern der Fokus dieser Untersuchung ist, gibt es, wenn man sein eigenes Horoskop hört, und da gibt es als theoretischen für mich, deswegen fand ich die Untersuchung sofort interessant, für mich sofort diesen Konnex, ja, da ist ein bestimmtes Muster sozusagen, zeitliches Muster. Gibt es irgendwie eine Art Resonanz? Also reagiere ich darauf, ganz unspezifisch, wie auch immer, aber reagiere ich darauf? Und da brauche ich dann nicht danach zu suchen, ob auch die Aspekte noch drin sind oder dies oder das. So, ne? Und das finde ich jetzt also in der Diskussion so ein bisschen an der Sache vorbei. So.
Nein, aber da soll man vergleichen... Ja, wenn es eine andere Musik ist, eine andere Komposition, erkennt man dann sein Horoskop, wie gesagt.
Ja, das ist wieder
sonst,
diese klassische...
Sonst weiß man noch nichts.
Finde ich schon, aber ich finde, das ist wieder die klassische Astrologieforschung, da kann ich ihm eigentlich nur recht geben. Da kommt tatsächlich genau das raus, was wir schon kennen.
Ich möchte da gerne direkt was dazu sagen. So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wenn man das herausbekommen wollte, dann müsste man sozusagen das Testdesign auch möglichst stringent darauf hin entwerfen. Ja? Dieses Falschverstehen, was du jetzt meinst, das empfinde ich nicht so. Ich finde es ein sehr künstlerisch sehr interessantes und kreatives Projekt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sitzen wir hier zusammen, um über astrologische Forschung zu reden. Und deswegen finde ich diese verschiedenen Kritikpunkte, die jetzt reingekommen sind, auch genau richtig am Platz, weil es ja schließlich der Zweck unserer Veranstaltung ist, über astrologische Forschung zu sprechen. Und ich denke, wenn man diesen Rhythmus zum Beispiel, so wie du es jetzt gerade dargestellt hast, auf seine Wirkung hin untersuchen wollte, dann sollte man genau diesen Rhythmus umsetzen, exakt das und nichts anderes, und sollte es... nebeneinander stellen, den eigenen und anderen, und dann schauen, reagieren die Leute. So kommt man am direktesten zum Ziel, wenn man diese Fragestellung hat.
Wenn ja. Das würde ich nicht unbedingt so sehen.
Also ich denke, es gibt da zwei verschiedene Motivationen. Als künstlerisches Projekt finde ich es eine wunderbare, interessante und kreative Sache. Als astrologische Forschung ist es nicht spezifisch genug.
Das ist richtig. Darauf ist es auch nicht, denke ich, nicht angelegt gewesen. Es ist, wie gesagt, Wirkungsforschung, musikalische Wirkungsforschung. Ja.
Mir wird aber jetzt etwas deutlich, was ich sehr oft kritisiert habe in dem deutschen Umfeld, dass nämlich erstmal inhaltlich natürlich die exakte Wissenschaft in den Teufel gejagt wird und überhaupt alles sehr ganzheitlich, holistisch, intuitiv und so weiter wird sehr hoch gehängt. Und dann, wenn man dann aber selber das wieder erforschen möchte, dann fällt man genau auf das Niveau der exakten Wissenschaft zurück und erforscht eben gerade nicht Musik, sondern Töne oder Rhythmen oder Elemente, den Mensch als Wahrnehmungsorgan und nicht als Menschen. Und das ist ein ganz allgemeines Problem, glaube ich. Das hat gar nichts mit Astrologie zu tun. Ich forsche auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Didaktik, genauso in der Unterrichtsforschung. Oder ich habe ja das Konzept des künstlerisch-wissenschaftlichen Forschungsformen. Also ich habe es erst improvisierende Streichorchester gegründet, um Improvisationsforschung in Gruppen zu machen. Das bestand darin, dass man Konzerte gegeben hat und nicht, dass man drei Leute in einen Raum gestellt hat und eine Tonbandaufnahme gemacht hat, wie sie jetzt auf irgendein Intervall reagieren mit einem anderen Intervall, wie oft sie das gleich nachspielen oder unterschiedlich nachspielen. So. Also das ist ein ganz grundsätzliches Ding in der musikwissenschaftlichen Forschung, dass es halt diese exakte Wissenschaft gibt Und dann gibt es eine andere, die versucht, dem Wesen von Musik näher zu kommen oder näher zu sein. Und dabei ganz klar dieser Exaktheit verlustig geht. Und dann geht es eben hin bis zur Frage, wie stellt man jetzt diese Forschung, also wie führt man sie durch und wie stellt man sie nachher dar? Also was ist ein Ergebnis dieser Forschung? Nicht? Ist es jetzt ein schönes Konzerterlebnis gewesen als Ergebnis der Forschung oder ist es eine bestimmte Statistik? Und also da ist ein Stück weit, glaube ich, ist das Problem, also was verspricht man sich von Forschung überhaupt? Und dieses Projekt jetzt, bisher lief es sehr stark auf diesem ganz allgemeinen Sektor. Also wenn man hier guckt, was ich da bisher alles gemacht habe, dann ist es so typisch, man setzt dieses Projekt so in den bundesdeutschen Musikbetrieb rein und guckt mal, was alles passiert. Welche Veranstalter kommen, was zahlen die, wo wird es tatsächlich realisiert, wie reagiert die Zeitung, wie und so weiter. Das ist so der bisherige Stand. Und das ist für mich ein ganz realistisches Bild, wie Musik tatsächlich rezipiert wird. Genauso chaotisch und diffus. Da müssen Leute sein, die das bezahlen, da müssen Platten gemacht werden, da gibt es Zeitungen, die das berichten. Das gehört alles zur Rezeption. Und jetzt mache ich also hier sozusagen zum ersten Mal einen Schritt stärker in diesen exakteren Bereich. Und da glaube ich tatsächlich, dass jetzt der Widerspruch auftaucht, den Sie ja entdeckt haben. Der ist ja jetzt hier immanent, der Bruch. Und es könnte sein, also wenn das Widerspruchsmoment so stark ist, dass ich sage, das bürst das Ganze, dass ich im Grunde sage zu den Leuten, die jetzt ihr Horoskop bestellt haben, schreiben Sie mir möglichst ausführlichen Brief. Und das ist sozusagen das Extrem, könnte man sich vorstellen. Und wird ja auch gemacht. Ne? Das wird ja auch so gemacht.
Ja. Ja, mich interessiert Ihr Forschungsaspekt. Ich kriege den nicht zusammen mit dem künstlerischen Aspekt. Den hätte ich gewürdigt. Und ich glaube, das Problem, das hier jetzt zutage tritt und das dazu führt, dass Ihnen andere Vorschläge gemacht werden, weil ich da etwas verwirrt bin, beispielsweise, worauf Sie hinaus wollen, das hat auch die Astrologie, wenn Sie Ihre Wirkung, die Wirkung Ihrer Deutung zum Beispiel erforschen wollte, vielleicht ist sie gut beraten, das zu lassen. Was wollen Sie mit solchen Briefen dann? Was wollen Sie da finden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Was Sie, wenn Sie Briefe, die sind eben jetzt eingefangen, die könnten Sie erbitten von den Hörern, was wollen Sie mit denen machen? Was wollen Sie da drin suchen?
Na, im Grunde schon dasselbe hier, ne?
Ja, das ist also mir eben nicht klar, was es sein könnte. Also wonach Sie suchen, welche Hypothese Sie zum Beispiel haben.
Also ich habe auch das Gefühl, dass es hier so zwei Fraktionen so gibt, die unterschiedliches in diese Untersuchung auffassen. Also es wird ja der Begriff Experiment und Test und sowas gebraucht. Ich denke, hier geht es doch eigentlich primär darum, Hypothesen überhaupt zu generieren und einfach mal zu schauen, wie kommt sowas an und irgendwie halt so ein Instrument halt, wo man eben nicht nur einen Brief schreibt oder so, weil es hängt natürlich von der Motivation ab, von der verbalen Ausdrucksfähigkeit, Introspektionsfähigkeit und. Und da muss man halt vielleicht so einen Kompromiss eingehen, so ein bisschen standardisiert, ein bisschen offen. Und ich denke, es wäre völlig verfrüht und in dieser Stufe völlig sinnlos, irgendwie ein Experiment zu machen, weil ein Experiment schließt ja einen Großteil der Realität gerade aus. Und an dieser Stelle von einem Großteil der Möglichkeiten, was da vielleicht rauskommen kann, auszuschließen, indem ich sage, ich zwinge das in ein Prokrustesbett vom experimentellen Design herein, fände ich völlig fatal. Weil es könnte ja sein, dass zum Beispiel nur ganz bestimmte Personen, die vielleicht ein, zwei Personen, die einen dominanten Mars haben und einen dominanten Venus oder so zum Beispiel, dass ich da irgendwas Interessantes finde, dass die das vielleicht darauf besonders ansprechen. Und daraufhin könnte man dann vielleicht hingehen und sagen, könnte da vielleicht also was drin sein. Und da könnte dann vielleicht so eine Astrologie-Forschung die dann vielleicht auch mal eine Hypothese hat und prüft Ansätzen, aber doch nicht in dem Stadium jetzt. Das ist so meine, meine Meinung. Ist, ach, natürlich.
Ja, jetzt. Und dann hören wir einfach auf. Ja, irgendwie.
Also ich bald vielleicht noch. Ne?
Ja, also ich denke, ich werde dann vielleicht beim nächsten Referenten doch wieder moderieren, weil es leichter ist, glaube ich, wenn an jemand, der nicht gerade drin ist, einfach so, guckt, wer ist dran und so und schreibt das auf. Wenn alle einverstanden sind, mache ich dann beim nächsten Mal doch wieder, dass ich das so ein bisschen ordne. Ich glaube, für Sie ist es schwierig, gleichzeitig zu antworten und aufzupassen, wer jetzt eigentlich dran war. So, ne?
Das Problem ist halt immer dann jetzt.
Ja.
Also für mich erhebt sich hier wirklich die Frage, auf welcher Basis hier überhaupt Hypothesen generiert werden. Und das rührt für mich auch an die grundsätzliche Frage überhaupt, wenn man Forschung in der Astrologie betreibt, welchen Aussagewert hat das Horoskop überhaupt? Hat es eher einen diagnostischen Aussagewert? Und wie untersuche ich das? Oder hat es eher einen therapeutischen Wert? Und da würde ich ganz anders rangehen. Also jetzt in Bezug auf diese Untersuchung würde ich mich auch fragen, ist der Mensch, der sich jetzt diese Horoskopvertonung anhört, überhaupt bei sich? Und würde ich mal so die Hypothese auch haben, es kämen wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse raus, wenn sie jetzt, sagen wir mal, aus einem Klientel von Patienten, die ich jetzt in meiner Praxis therapeutisch behandle, also wenn Sie denen das vorgeben würden, dass da vielleicht ganz andere Ergebnisse bei rauskämen als bei Leuten, die vielleicht keine psychischen Störungen haben. Also wo ich jetzt die Vermutung hätte, die wären mehr bei sich oder bei ihrem Horoskop als die, die zu mir in Therapie kommen.
Würde ich gerne kurz was zu sagen, weil ich denke, das ist doch gerade der Vorteil dieser Art von Musik. Ich glaube, dass jeder auf eine gewisse Ebene betrachtet ist, jeder bei seinem Horoskop. Also die Entsprechungsebenen sind unterschiedlich. Aber ich denke, wir können gar nicht anders als da, also sozusagen, da sitzen wir drin sozusagen. Wie sagte der Thomas Ring, spricht von Strukturzwang. Das finde ich so einen schönen Ausdruck. Wir sind sozusagen frei in der Entfaltung, wie wir, auf welchem Entsprechungsniveau auch und so weiter, sind wir frei. Aber Strukturzwang drückt so aus, die Struktur des Horoskops, die ist uns aufgegeben, ne, und die müssen wir irgendwie lösen. Und ich finde, dass ein Verfahren, das gar nicht ansetzt sozusagen an der Frage des Entsprechungsniveaus, sondern einfach nur, vielleicht wirklich auch nur Strukturen sozusagen abbildet, und die Leute, die an dieser Untersuchung teilnehmen, die haben sich die Probekassette angehört, jedenfalls können sie mal was mit dieser Art von Musik anfangen. Also sie sind sozusagen irgendwie resonant. So, ne? Also es ist so eine Gruppe, die irgendwie im Prinzip mal was damit anfangen kann. Eine hochselektierte Gruppe noch dazu vermutlich. So, ne? Und da denke ich,